Ja, ich darf euch auch alle herzlich grüßen und zugleich auch bedanken für die Möglichkeit, dass ich heute hier auch in eurer Gemeinde in Neukirchen am Wort dienen darf. Und es ist immer wieder ja, auch ermutigend auch zu sehen, wenn man so unterwegs ist. Wir sind jetzt 12 Tage unterwegs durch Deutschland. Das ist heute hier der Abschluss, ne, das Finale, der krönende Abschluss. Und es ist immer wieder schön auch zu sehen, ja auch diese Verbundenheit, ne, auch über die Gemeindegrenzen hinaus, immer wieder ja, sehr, sehr stärkend und erfrischend. Ganz kurz, ich will gar nicht viel Worte verlieren. Stefan hat ja schon das ein oder andere auch gesagt in Bezug zu unserem Missionswerk, das Mitternachtsruf. Wir haben draußen auch wieder ein paar Zeitschriften ausliegen, die gratis sind. Einmal der Mitternachtsruf, einmal die Nachrichten aus Israel. Dürft ihr euch gerne bedienen. Das ist direkt nach dem Ausgang auf der linken Seite auf einem Bistrotisch. Dann haben wir auch noch ein bisschen, ich glaube, ein paar Traktate dabei, also so Verteilmaterial. Bitte nehmt es gerne mit, sei es für euch selbst oder auch zum Verteilen. Und dann haben wir auch noch ein paar Bücher dabei, die käuflich zu erwerben werden. Und mein lieber Bruder aus der Schweiz, der Thomas Roth, der wird dann nachher da hinten auch am Büchertisch stehen. Und zum Abschluss haben wir uns heute gedacht, also das, was wir jetzt noch haben, das verkaufen wir gerne für die Hälfte des Preises. Also wer da noch meint, Mensch, jetzt, ne, jetzt gucke ich doch mal, was hat es da noch, er weiß Bescheid, einfach die Hälfte des Preises, könnt ihr dann da noch gucken, was euch interessiert, was ihr dann käuflich auch erwerben könnt. Gut, also, dann will ich jetzt auch schon ins Wort einsteigen und das Thema, wir haben es ja gesagt, das tausendjährige Reich, und da wollen wir uns einfach in der Kürze der Zeit fragen, ja, was ist denn mit dem in der Bibel genannten tausendjährigen Friedensreich, auch Millennium genannt, auf sich hat? Da stellen sich viele Fragen. Wann beginnt es? Wann endet es? Wie lange dauert es? Wer wird in diesem Reich leben? Und so weiter und so fort. Fragen über Fragen. Versuchen wir, die ein oder andere Frage zu beantworten, jedoch, und das ist mir ganz wichtig, jedoch in der gebotenen Bescheidenheit, dass wir gleichwohl unterschiedliche Erkenntnisse haben können, höchstwahrscheinlich und garantiert auch haben werden, die uns aber im Wesentlichen nicht trennen sollten. Ist unsere Erkenntnis doch ohnehin nur Stückwerk, und wer Recht hat, das werden wir erst sehen, wenn es soweit ist. Ja, und wenn es soweit ist, wird sich niemand auf seine richtige Erkenntnis etwas einbilden und niemand wegen seiner falschen Erkenntnis schämen müssen, wenn es denn in der gebotenen Ehrfurcht vor Gott verkündigt und gelehrt wurde. Fragen wir uns zunächst einmal, ja, wo in der Bibel das tausendjährige Reich überhaupt Erwähnung findet und in dem Sinne, also im Wortsinne, im buchstäblichen Sinne, kommt es tatsächlich lediglich in Offenbarung Kapitel 20 vor, diesen Abschnitt, den wir eben auch hören durften. Und diese Verse aus Offenbarung Kapitel 20 sind also jetzt die Basis für die Lehre über das tausendjährige Reich. Und da stellt sich schon mal eine Frage, nämlich die Frage, ob nicht auch schon die Propheten des alten Bundes über das tausendjährige Reich prophezeit haben. Und die Antwort lautet, doch, selbstverständlich, ne? Und das auch nicht zu knapp. Wir werden nachher auch noch viele Bibelstellen diesbezüglich lesen. Aber eben ohne, dass dort jetzt ausdrücklich diese 1000 Jahre genannt werden. Das finden wir tatsächlich nur hier in der Offenbarung Kapitel 20. Die Propheten des alten Bundes, die haben ja diese endzeitlichen Ereignisse oftmals zusammenhängend geschildert, ohne jetzt zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen des Erlösers zu unterscheiden. Denken wir zum Beispiel, nur mal so ein Beispiel herausgegriffen, an Jesaja Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9, wo in Vers 5 die Geburt des Herrn Jesus angekündigt wird mit den Worten, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und übergangslos, ohne Komma und ohne Strich, wird dann auch schon sein zweites Kommen prophezeit mit den Worten, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Das eine hat sich erfüllt, ne? In der Menschwerdung Gottes, die Geburt des Herrn Jesus. Das andere hat sich aber eben noch nicht erfüllt. Für Jesaja war das aber in seiner Prophezeiung, in seiner Verheißung praktisch ein Geschehen. Ohne der Verwerfung des Messias sowie der über 2000-jährigen Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn, dem Einschub der Gemeinde und den vielen, vielen Dingen, die dem zweiten Kommen des Herrn Jesus vorangehen. Und so verhält es sich eben auch in Bezug auf das messianische Königreich, sprich dem Millennium, im Gegensatz jetzt zur neuen Erde und den Ereignissen, die ins tausendjährige Reich hineinführen. Aber dank der Chronologie aus der Offenbarung sehen wir eben, dass das tausendjährige Reich ja eine eigenständige Heilsepoche im Heilshandeln Gottes ist und eben nicht mit dem neuen Himmel und der neuen Erde verwechselt werden darf. Und durch die Offenbarung haben wir jetzt praktisch so etwas wie den Schlüssel, um auch die Aussagen der alttestamentlichen Propheten ein- und zuordnen zu können. Und interessant ist, dass jetzt diese 1000 Jahre 6-mal in diesem doch relativ kurzen Abschnitt aus Offenbarung Kapitel 20 genannt werden, was ein sehr starkes Indiz dafür ist, dass es sich hier nicht um eine Symbolsprache handelt, sondern tatsächlich um buchstäblich 1000 Jahre. 6-mal wird es betont. 1000 Jahre. Wird der Herr Jesus auf Erden herrschen, bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und da fragen wir uns ja, was bis anhin, also bis zum Anbruch des tausendjährigen Reiches geschah. Und wenn ich hier in der Vergangenheitsform spreche, so tue ich das aus dem Blickwinkel des Millenniums heraus, aber aus der heutigen Sicht liegt das natürlich noch in der Zukunft. Und wollten wir uns jetzt tatsächlich in aller Ausführlichkeit der Thematik des tausendjährigen Reiches und all dem, was dazu hinführt, widmen, ja, dann könnte es sein, dass wir bereits entrückt sind, ne, bevor ich zum Amen komme. So, und da ich ja gebeten wurde, nicht länger als eine Stunde zu reden, ne, versuche ich mich hier wirklich auf das Wesentliche zu beschränken. Und mir geht es in erster Linie ja eben um das tausendjährige Reich. Das ist ja das Thema, so dass ich jetzt hier nicht näher auf die zuvor stattfindenden Ereignisse wie eben die Entrückung, die Trübsal, dem Glaubensabfall, dem Wirken des Antichristen und so weiter und so fort eingehen werde. Aber all diese Dinge werden dem tausendjährigen Reich vorangehen. Und so endet eben auch Kapitel 19 mit der Offenbarung, oder so endet Kapitel 19 der Offenbarung mit der Schlacht von Hamageddon und der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus hier auf Erden, ja, in Kraft und Herrlichkeit. Und damit endet eben auch die 7-jährige Trübsalzeit, in welcher der Antichrist und die satanisch-dämonischen Kräfte wüteten. Und nachdem der Antichrist dann besiegt und in den Feuersee geworfen wird, steht alles in der Offenbarung, Kapitel 19, ne, wird der große Verführer, auch Satan genannt, gebunden und weggesperrt werden. Das heißt, das leibhaftige Böse hier auf Erden wird seiner Kraft beraubt und außer Gefecht gesetzt. Und damit beginnt eben das tausendjährige Reich, auch Millennium genannt. Und da lese ich nochmal hier aus unserem Text, aus Offenbarung Kapitel 20, Vers 2. Offenbarung Kapitel 20, Vers 2. Und ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Der Teufel und die ihm zugehörigen Dämonen werden im Millennium in dem Sinne also gar nicht anwesend sein, sondern, ich sag's mal so salopp, sondern für 1000 Jahre wie aus dem Spiel genommen, ja? Für 1000 Jahre weggesperrt. Und somit ist das Böse zunächst einmal wie ruhig gestellt, wie ausgeschaltet, da eben mit Satan das weggenommen ist, was die Menschen bis anhin von Gott fernhielt. Und es kann die Zeit beginnen, die in Jesaja Kapitel 2, Vers 4 wie folgt beschrieben wird. Ich habe gesagt, es werden viele Bibelstellen folgen. Jesaja Kapitel 2, Vers 4, da heißt es wie folgt. Jesaja Kapitel 2, Vers 4. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. So, und dieses Symbol, ne, der Schwerter, die zu Pflugscharen werden, steht ja auch als Bronzefigur im Garten des UN-Hauptquartiers in New York. Und tatsächlich ist ja praktisch auch in allen Völkern irgendwo diese Sehnsucht nach einem ewigen Friedensreich präsent. Was die sich dann unter Frieden vorstellen, na gut, das steht dann auf einem anderen Blatt, ne? Aber jeder wünscht sich irgendwo ein Paradies auf Erden. Nicht umsonst jagt ein Friedensgipfel den anderen und eine Friedensmission löst die andere ab. Wir wissen es. Die einen wollen Frieden schaffen mit Waffen, die anderen wollen Frieden schaffen ohne Waffen und dabei schlagen sie sich gegenseitig die Köpfe ein. Frieden allerortens, notfalls auch mit Gewalt. Aber alle Versuche sind nicht nur gescheitert, sondern haben oftmals ja sogar genau das Gegenteil bewirkt. Ja, warum? Denn das eigentliche Problem, die Wurzel allen Übels, ist schließlich die Sünde. Ohne deren Beseitigung kein Frieden möglich ist. Und daran ändern auch die militantesten Pazifisten nichts, da diese nämlich selber Sünder sind. Ja, eine Welt der Harmonie, eine Welt des Friedens kann es erst geben, wenn das Böse ruhig gestellt ist. Ja, und wer ist das Böse? Wir haben es gesagt, der Teufel, Satan. Und folglich muss dieser aus dem Spiel genommen werden. Folglich muss dieser gebunden werden, damit das tausendjährige Friedensreich beginnen kann. Ja, und wer ist gekommen? Wer ist gekommen, um den Teufel zu binden? Wer ist gekommen, um dem Teufel die Macht zu nehmen? Unser Herr Jesus Christus. So heißt es zum Beispiel im 1. Johannesbrief in Kapitel 3, Vers 8. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. In Christus ist uns der Friede verheißen und durch Jesus wird der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Und somit ist klar, dass auch im tausendjährigen Reich Jesus Christus im Mittelpunkt stehen wird. An Jesus führt kein Weg vorbei. Und das lesen wir ja dann auch in den folgenden Versen hier aus unserem Text, aus der Offenbarung Kapitel 20, so in Vers 4, wenn dort geschrieben steht, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Wer ist also der hauptsächliche Regent im tausendjährigen Reich? Jesus Christus. Bei seinem ersten Kommen, da kam er noch in Niedrigkeit, ja, in Windeln gewickelt, menschlich gesprochen, angewiesen auf äußere Hilfe. Ja, er musste gestillt werden und so weiter und so fort. Die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn, in Niedrigkeit. Er kam als Diener, er kam als Knecht, er kam als derjenige, der sein Leben freiwillig dahingab, damit der Mensch Erlösung findet. Bei seinem zweiten Kommen jedoch, ist er der König? Ist er der Herrscher? Ist er der Richter? Und das ist die Wiederkunft des Herrn Jesus in Kraft und Herrlichkeit. Ja, und dann ist hier in unserem Text Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 von Mitregenten die Rede. Und das sind die Märtyrer. Die Märtyrer aus der Trübsal, die jetzt aufgrund ihres Glaubens und der Ablehnung des antichristlichen Mahlzeichens und dem ganzen System, was sich dahinter verbirgt, getötet werden. Ja, und in diesem Zusammenhang fragen wir uns ja, wer überhaupt im tausendjährigen Reich leben wird, beziehungsweise wer dort mit hineinkommen wird. Und da haben wir zunächst einmal alle, die der Herr Jesus mit sich führen wird. Wenn er kommen wird in Kraft und Herrlichkeit und dem antichristlichen System quasi den Todesstoß, ja, versetzt, und dann wird er nämlich diejenigen mit sich führen, die eben wiedergeboren sind. Ja? Das sind die Gläubigen in Christus, die in und durch Jesus eine geistliche Heilung und somit eine Wiedergeburt erfahren haben. Und das sind nach meinem Verständnis die Gläubigen des alten Bundes, genauso wie die Gläubigen des neuen Bundes, die eben mit Beginn des tausendjährigen Reiches ihre Auferstehungsleiber erhalten und in diesen verherrlichten Körpern einfach da sein werden, wo der Herr Jesus auch ist. Und darunter fallen natürlich auch die Apostel des Herrn Jesus, denen darüber hinaus dann auch noch eine besondere Rolle zugedacht ist, aber das würde jetzt zu weit führen, um da näher drauf einzugehen. Ja, und nebst diesen Gläubigen, den Gläubigen in Christus, die natürlich jetzt schon beim Herrn sind, ja, aber eben noch nicht überkleidet sind mit diesem Herrlichkeitsleib, das geschieht dann erst mit Eintritt ins tausendjährige Reich. Und nebst den Gläubigen in Christus werden eben die Märtyrer aus der großen Trübsal ebenfalls mit und in ihren verherrlichten Körpern ins Millennium einziehen. Ja, und eine weitere Gruppe, die ins tausendjährige Reich wird einziehen dürfen, ist der Überrest Israels. Der Überrest Israels, der aus Gottes Gnaden die Trübsal überleben wird, um in die verheißene Sabbatruhe geführt zu werden. Und so dient die große Trübsal, die ja dem Millennium unmittelbar vorangeht, ja nicht nur als Gericht über die Nationen, über die Völker, auch als Gericht über Israel, sondern darüber hinaus ja auch als Läuterung. Als Läuterung, als Reinigung, um eben die Juden zur Umkehr zu bewegen. Ganz nach Sacharja Kapitel 13, Vers 9, ich will es uns lesen. Sacharja Kapitel 13, Vers 9. Das spielt sich jetzt ab, eben in der großen Trübsal, die dem tausendjährigen Reich vorangeht. Und da heißt es in Sacharja Kapitel 13, Vers 9, und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der, das ist der Überrest Israels, ja, dieser dritte Teil, der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und mit diesem Überrest Israels oder dieser Überrest Israels wird mit ins tausendjährige Reich geführt. Ja, noch viel wichtiger als die Rückkehr Israels in das Land der Väter, welches sich ja schon seit einigen Jahrzehnten, ne, vor unseren Augen sich ja auch abspielt, ist schließlich die Rückkehr zu dem Gott ihrer Väter, welches sich am Ende der großen Drangsal eben für den Überrest Israels ereignen wird. Ja, und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Denn wenn wir über das Millennium, über das tausendjährige Reich sprechen, dann müssen wir beachten, dass es hier in erster Linie wieder um Israel geht. Ne? Gott nimmt den Faden mit seinem Volk Israel wieder auf. Und all die irdischen Verheißungen, die Israel gegeben wurden, die werden sich im tausendjährigen Reich erfüllen. So heißt es zum Beispiel in Micha, Kapitel 4, Vers 7. Und wenn ich hier zu schnell bin bei der Benennung der Bibelstellen, dürft ihr mich ruhig darauf hinweisen, dann wiederhole ich das gerne. Also Micha, Kapitel 4, Vers 7. Und ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen. Auch hier wieder, immer wieder werden wir bei den Propheten mit diesem Rest oder mit diesem Überrest Israels konfrontiert. Und ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen Und aus dem, was weit entfernt war, wir können das auch geistlich deuten, ne? Weit entfernt war von Gott, ein starkes Volk. Und der Herr wird über sie als König herrschen. Ja, wo? Auf dem Berg Zion, von nun an bis in Ewigkeit. Das heißt, bei seiner triumphalen Rückkehr hier zur Erde wird der Herr Jesus in Jerusalem erscheinen, wo er diesmal von seinem frisch bekehrten Volk, von diesem Überrest Israels, königlich und mit offenen Armen empfangen werden wird. Und dieses bekehrte Israel wird im tausendjährigen Reich jetzt auch der Ausgangsort des Segens sein, ja? Der Ausgangsort der Gotteserkenntnis sein und somit endlich seiner Berufung gerecht werden, ein Licht für alle Nationen zu sein. So heißt es in Jesaja Kapitel 2, Vers 3. Jesaja Kapitel 2, Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Große Scharen von Menschen werden alljährlich nach Jerusalem kommen, um dort von Gott zu hören. Heiden, also die Völker, die Nationen, werden am Aus- und Aufbau Jerusalems, welches in der Trübsalzeit ja auch weitestgehend zerstört wurde, mitarbeiten und die Nationen, unter denen die Juden bis anhin zu leiden hatten, die werden sich für das an Israel zugefügte Unrecht entschuldigen. Jesaja Kapitel 60. Jesaja Kapitel 60, zum einen Vers 10. Jesaja Kapitel 60, Vers 10. Und die Söhne der Fremde, sprich die Nationen, die Heiden, die Völker, und die Söhne der Fremde werden deine Mauern bauen. Hier geht es um Jerusalem. Und ihre Könige dich bedienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Huld habe ich mich über dich erbarmt. Und dann noch Vers 14 hier aus Jesaja Kapitel 60, Vers 14. Und gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen. Und sie werden dich nennen Stadt des Herrn, Zion des heiligen Israels. Ja, Gott wird sich in und an Israel vor den Augen der ganzen Welt verherrlichen. Und so heißt es zum Beispiel beim Propheten Zephania in Kapitel 3, das ist der Abschluss des Propheten Zephania, Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Zephania, Kapitel 3, Vers 19, Vers 20. Ich werde sie zum Lobpreis und zum Namen machen in jedem Land ihrer Schande. Ich werde euch herbeiholen und sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Ja, was sind das für Verheißungen? Und was ist das für ein Finale, wenn Gott mit seinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel kommt? Ganz Israel wird wieder zu einem gesunden Land werden, geistlich wie auch irdisch. Die unfruchtbare Wüste um das Tote Meer herum wird wieder fruchtbar werden und das Tote Meer selbst wieder lebendig, so wie es in Hesekiel Kapitel 47 geschildert wird. Ja, es wird tatsächlich eine heile Welt sein unter der irdisch-himmlischen Regierung des Herrn Jesus und den Seinen. Und das eben nicht nur in Israel, eben nicht nur im Nahen Osten, eben nicht lokal begrenzt, sondern weltweit. So heißt es in Sacharja Kapitel 14, Vers 9. Sacharja Kapitel 14, Vers 9. Sacharja 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Ja, in erster Linie geht es um Israel, klar, ne? Aber es geht um die ganze Erde letztendlich. Die ganze Erde wird davon profitieren, ja? Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Es wird in dem Sinne auch gar keine andere Religion geben, ja, oder irgendetwas, was man dem Herrn Jesus und seiner Regentschaft im tausendjährigen Reich zur Seite stellen könnte. Nein, einzig. Der Herr wird einzig sein. Sein Name ist einzig, wie sagt man? Alternativlos, ja. Das ist die Regentschaft des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich. Ja, unter der irdischen Führung des Herrn Jesus wird sich zeigen, wie gut es auf der Erde sein kann, wenn man denn Gott die Regentschaft überlässt und seinen Anweisungen folgt. Es ist eben nicht die Demokratie, ne, die den ersehnten Frieden herbeiführt, sondern die Theokratie unter der Führung des einzig wahren und allein existierenden Schöpfergottes, über den einzig und allein hier die Heilige Schrift, die Bibel, Zeugnis gibt. Israel wird im tausendjährigen Reich auch seine größte Ausdehnung erreichen und niemand wird sich darüber aufregen. Ganz im Gegenteil, ne? Man wird sich sogar über die Ausbreitung Israels freuen, was der Beweis dafür ist, dass es die UNO nicht mehr geben wird. Israel wird auch nicht mehr als Besatzungsmacht verunglimpft werden, sondern man wird sich glücklich preisen über die Anwesenheit Israels. So heißt es in Hesekiel, Kapitel 36, Vers 15, das ist auch so eine Bibelstelle von vielen anderen, aber das geht runter wie Öl. Hesekiel, Kapitel 36, Vers 15, man hat ja das Gefühl, das ist erst gestern geschrieben worden. Hesekiel, Kapitel 36, Vers 15, Wort Gottes, keine Idee von mir, nein. Hesekiel 36, Vers 15, und ich will dich nicht mehr die Schmähungen der Nationen hören lassen und das Höhnen der Völker sollst du nicht mehr ertragen müssen. Ach, ist doch herrlich, oder? Die Jerusalem-Frage ist ein für alle Male geklärt. Es wird keiner mehr den Vorschlag machen, Zwei-Staaten-Lösung oder was auch immer. Nein, ist alles geklärt. Und die Aufmerksamkeit aller Völker wird auf Jerusalem und auf Israel gerichtet sein, aber diesmal eben nicht in böser Absicht, sondern weil Gottes Gerechtigkeit und der Friede des Herrn Jesus von dort ausgehen werden. Gehen wir einen Schritt weiter und beleuchten wir, was sich denn so im tausendjährigen Reich abspielen und wozu dieses dienen wird. Nun, die Auswirkungen des Sündenfalls und auch die der Sintflut werden im tausendjährigen Reich praktisch eben für diese tausend Jahre wie ausgesetzt. Und es kommt ja auch wieder zu einem vorsintflutlichen Alter. Jesaja Kapitel 65, Vers 20. Jesaja Kapitel 65, Vers 20. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Also wir sehen, der Tod existiert zwar noch. Warum? Weil die Ewigkeit ist ja noch nicht angebrochen. Ja? Noch befinden wir uns auf der alten, von der Sünde infizierten Erde, aber der Tod wird eher eine Ausnahme als die Regel sein. Säuglingssterblichkeiten und Fehlgeburten wird es keine mehr geben und der Mensch wird wieder so alt werden wie vor und unmittelbar nach der Sintflut. Folglich wird es höchstwahrscheinlich auch keine Krankheiten mehr geben, wobei man sich dann fragen darf, woran die Menschen dann sterben werden. Und die Antwort lautet eben nicht an Impfschäden, ne, oder Tobsuchtsanfällen, sondern an dem Willen Gottes. An dem Willen Gottes. Ähnlich wie einst bei Ananias und Sapphira, ne, über das die Apostelgeschichte in Kapitel 5 berichtet. Die beiden sind kerngesund gestorben. Und warum und woran? Weil sie den Heiligen Geist betrogen haben. Und so heißt es hier in der eben gelesenen Stelle, aus Jesaja Kapitel 65, Vers 20, wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Das heißt, Sünde und Abkehr von Gott ist also auch im tausendjährigen Reich noch möglich und wohl auch die Todesursache Nummer 1. Und das betrifft natürlich jetzt nur die Menschen, die im tausendjährigen Reich geboren werden. Das ist klar, das betrifft jetzt nicht uns, die wir ja mit dem Herrlichkeitsleib überkleidet sind und mit dem Herrn im tausendjährigen Reich dienen und herrschen werden, ja, sondern das betrifft nur die Menschen, die jetzt im tausendjährigen Reich geboren werden. Und über diese Zeitspanne von 1000 Jahren, und die Menschen werden ja auch wieder sehr alt werden, werden sehr, sehr viele Kinder im tausendjährigen Reich geboren. Und dahingehend auch noch der Einwand, diejenigen, die geboren werden, werden als Sünder geboren. Ja? Die Erbsünde in dem Sinne ist nicht ausgesetzt. Wir sind immer noch auf der alten Erde. Das heißt, diejenigen, die im tausendjährigen Reich geboren werden, müssen sich persönlich auch entscheiden und zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Das nur mal nebenbei. So, interessant ist weiter, dass es im tausendjährigen Reich auch noch Eigentum geben wird, aber keinen Sozialneid und auch keine Ausbeutung. Es wird auch noch Staaten und Regierungen geben, und nicht nur die Menschen erfahren Heilung, Frieden und Gerechtigkeit, sondern die ganze Schöpfung. Ja, die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist ja dem Sündenfall unterworfen, und genauso wird auch die ganze Schöpfung an diesem Segen, der vom tausendjährigen Reich ausgeht, profitieren und teilhaben dürfen. So heißt es zum Beispiel im Lieblingsvers eines jeden Gärtners, Jesaja Kapitel 55, Vers 13. Jesaja Kapitel 55, Vers 13. Jesaja 55, Vers 13. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen, und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Mit anderen Worten, Unkraut jäten wird uns im tausendjährigen Reich erspart bleiben. Ja, und auch die Tiere. Auch die Tiere werden von der Knechtschaft des Verderbens befreit werden. Diese werden nicht mehr aggressiv sein und keine anderen Tiere töten. Das Lamm wird ganz unaufgeregt neben dem Löwen liegen, und der Geier wird sich über diese entgangene Speise noch nicht einmal ärgern. Ihr Kind wird mit einer Vogelspinne spielen, und sie werden sich an diesem Anblick sogar erfreuen. Dahingehend, ich lese die Stellen nicht, aber ich nenne es mal, könnt ihr nachschlagen in Jesaja Kapitel 11, Abvers 6. Jesaja Kapitel 11, Abvers 6. Ja, und das, was für die Pflanzen gilt, das, was für die Tiere gilt, das gilt für die Menschheit natürlich erst recht. Kein Mensch wird sich mehr über den anderen erheben. Das Hauptmerkmal des tausendjährigen Reiches wird der Friede sein. Deswegen sprechen wir ja auch vom tausendjährigen Friedensreich. Ja, selbst im Nahen Osten wird endlich Frieden sein. Und der Friedefürst, der das alles bewirkt, ist nicht irgendein Weltenherrscher, nicht irgendeine Organisation, nicht irgendein religiöses Oberhaupt und schon gar nicht ein Friedensaktivist, sondern niemand anderes als der Herr Jesus Christ. Ja, und nebst dem Frieden wird die Gerechtigkeit das markante Zeichen des tausendjährigen Reiches sein. Niemand wird mehr einen Grund zum Demonstrieren haben. Flüchtlingsströme sind passé, da es in jedem Land friedlich und gerecht zugehen wird und niemand an Hunger, Durst, Vertreibung und Verfolgung zu leiden hat. Und allein das Verhältnis von 7 Jahren antichristlicher Regierungszeit zu 1000 Jahren Friedensherrschaft in und durch Jesus Christus spricht doch Bände. Und offenbart auch die Größe, die Allmacht, die Souveränität und herrliche Majestät des einzigartigen und unvergleichlichen Schöpfergottes. Und das, liebe Geschwister, sollte uns zugleich zuversichtlich und getrost in die Zukunft blicken lassen. Oftmals sieht man ja immer nur so das Beängstigende, ne? Wenn wir an die Apokalypse und an die Endzeit denken. Wir denken an Verfolgung, an Naturkatastrophen, einem Überwachungsstaat, an zunehmender Ungerechtigkeit, dem Glaubensabfall und so weiter und so fort. Aber liebe Geschwister, wir haben doch einen anderen Blick, oder? Wir haben einen Weitblick. Wir sollten weit über das hinausschauen, nämlich zu dem, was das alles überdauert und weit mehr ins Gewicht fallen wird. Nämlich die Regentschaft des Herrn Jesus, der allem Bösen und aller Ungerechtigkeit ein Ende setzen wird. Eine 1000 Jahre andauernde Friedensherrschaft, ohne Abtreibungen und ohne Gotteslästerungen, ohne Kriege und ohne Hunger, ohne Klimapanik und ohne Kinderschänder, ohne Organhandel und ohne Ausgrenzung, ohne Faschisten und ohne Antifaschisten, ohne Angst und ohne Stress, ohne Prostitution und ohne Rassismus. Einfach eine Zeit, eine herrliche Zeit, die wir uns in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Zumal es nach diesen 1000 Jahren ja auch noch weitergehen wird, ne? Dann jedoch auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Ja, die letzte Generation hier auf Erden wird sich nicht festkleben und Bilder beschmieren, sondern sich einer 1000-jährigen Friedensherrschaft erfreuen dürfen. Und Christen sollten demzufolge nicht angstvoll auf endzeitliche Schreckensszenarien starren, sondern sich auf das Kommen des Herrn Jesus freuen und seine Regentschaft im 1000-jährigen Reich im Blick haben. Freude, liebe Geschwister, Freude soll unser Leben bestimmen und nicht die Furcht, die Angst und die Panik. Ganz nach Psalm Kapitel 33, Vers 21. Psalm 33, Vers 21. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Und in einem anderen Psalm, Psalm 84, Vers 13, lautet es ähnlich: Glücklich ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Vertrauen wir seinem heiligen Namen? Auch wenn es um uns herum schneit und stürmt und sich das antichristliche Reich mehr und mehr abzeichnet? Freude, Freude und nicht Furcht, zumal wir dem Regierungsstab des Herrn Jesus angehören werden und bereits im Hier und Jetzt das riesengroße Vorrecht besitzen, wissen zu dürfen, dass sich Gottes Wort zu 100% erfüllen wird. Offenbarung Kapitel 22, ich komme so langsam aber sicher zum Schluss. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 6 und 7. Wie steht es hier geschrieben? Offenbarung Kapitel 22, Vers 6, Vers 7. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und da frage ich Sie, glauben Sie an das Wort Gottes? Gott sagt es uns, sein Wort ist wahrhaftig, das ist die Wahrheit. Und in dieser Wahrheit dürfen wir gewiss sein, liebe Geschwister. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Halten wir es fest, bevor ich zum erlösenden Amen komme. Das ist noch viele, viele Fragen, nicht nur in Bezug auf das 1000-jährige Reich gibt, die auch unterschiedlich beantwortet werden können. Aber was bleibt? Was bleibt, das ist diese Wahrhaftigkeit. Was bleibt, ist diese Gewissheit, dass unser treuer Gott und Herr sowohl mit seinem Volk Israel als auch mit ihnen, mit seiner Gemeinde, wie auch mit der ganzen Schöpfung zum Ziel kommen wird. Und auch dafür wird das 1000-jährige Reich eine machtvolle Proklamation sein, bevor es zur endgültigen und abschließenden Trennung kommen wird zwischen denen, die ihrem Herrn treu waren und sein Wort bewahrten, und denen, die es vorzogen, ihren eigenen Weg zu gehen. Freuen wir uns, liebe Geschwister, auf die gegenwärtige Zeit der Gnade. Freuen wir uns auf die Auferstehung. Freuen wir uns auf die Gewissheit, dass es keine Verdammnis für die geben wird, die in Christus Jesus sind. Freuen wir uns auf das kommende 1000-jährige Reich. und der damit einhergehenden Rückführung Israels zu dem Gott ihrer Väter und freuen wir uns auf die zukünftige Herrlichkeit im neuen Himmel und der neuen Erde. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir können einfach nur staunen. Staunen, Herr, über diesen Heils- und Erlösungsplan und von ganzem Herzen danken, dass auch wir als Kinder Gottes und als Gemeinde ein fester Bestandteil dieses Heilsplanes sein dürfen. Oh ja, Herr, es sind viele offene Fragen, viele Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber wir leben in diesem Glauben und wir leben in dieser Gewissheit, dass du zum Ziel kommst. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Der Herr segne euch.